NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker, hallo, schönen guten Abend zusammen. Heute macht AfD-Chefin Frauke Petry Schlagzeilen mit der Aussage, dass an deutschen Grenzen notfalls Schusswaffen gegen Flüchtlinge eingesetzt werden sollten. Dazu haben wir Informationen aus Berlin. Vor der griechischen Insel Lesbos sind heute wieder Flüchtlinge ertrunken. Wir senden gleich einen Bericht über das tägliche Drama dort. Außerdem analysieren und kommentieren wir die Friedensgespräche über Syrien. Als erstes aber was ganz anderes, Tennis. Angelique Kerber ist, wie sollte es anders sein, der Star des Tages. Die 28-Jährige hatte nicht nur Geburtstag vorletzte Woche, heute hat sie sich nachträglich selbst beschenkt und die Australian Open gewonnen. Und eine deutsche Siegerin, die gab es nun lange nicht mehr, seit Steffi Graf. Unsere Reporterin Julia Metzner sagt herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber.
Am liebsten wäre es Angelique Kerber, wenn dieser Tag nie enden würde.
I'd like to propose a toast to Angelique. What a beautiful match.
Thank you very much.
Cheers.
Prost. Ein Prost mit dem Turnierdirektor auf der Pressekonferenz, Fernsehauftritte und ein kurzes Telefonat nach Hause. Noch weit nach Mitternacht redete und redete und redete sie.
Nerven tut mich im Moment gar nichts. Also ich freue mich und ich genieße, ich nehme alles. Also ich habe gerade so viele Interviews geführt wie noch nie in meinem Leben, glaube ich.
Kein Wunder, sie hat ja auch noch nie ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.
Ich bin unglaublich glücklich. Also ich habe so oft geträumt, dass ich wirklich auf dem Center Court stehe und den Matchball verwandle und eine Grand-Slam-Siegerin bin. Und das ist heute alles Realität geworden. Und das ist auf jeden Fall noch viel schöner, als ich mir das erträumt hätte.
Frisch geduscht, die langen blonden Haare offen im Trainingsanzug, sitzt sie strahlend neben ihrer Trophäe. Dieses gut einen halben Meter hohe silberne Gebilde, das aussieht wie eine Suppenschüssel mit Deckel und Henkeln links und rechts auf einem Stiel sitzend.
Mein Name drauf.
Das ist jetzt
der neue. Das ist jetzt der, den ich bekomme, den die mir nach Hause schicken. Weil der andere sah ein bisschen anders aus und der ist auch noch ein bisschen schwerer. Also der wird auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz bei mir zu Hause bekommen.
Fast schon zärtlich guckt sie noch einmal kurz nach links, wo der Pokal in Reichweite steht, bevor sie weiterredet. An diesem Tag, der ziemlich sicher noch lange nicht vorbei ist.
Ich glaube, es wird keinen Schlaf geben. Also das denke ich nicht, dass mein Team mich schlafen lässt heute. Also ich weiß überhaupt noch nicht, wo wir hingehen, was wir machen, aber Schlaf gibt es heute bestimmt nicht. Schlafen werde ich im Flugzeug, wenn ich dann morgen nach Hause fliege.
Angelique Kerber, also schlaflos in Melbourne. Sie spielt Tennis, seit sie 3 Jahre alt ist. Geboren wurde Angelique Kerber in Bremen. Ihre Tenniskarriere hat aber dann in Kiel begonnen, bei der TG Düsternbrook. Dementsprechend herrscht heute in Kiel Volksfeststimmung, trotz des Regenwetters. Ingo Meier, der Kollege, hat Kielern beim Public Viewing aus Australien zugesehen, und zwar auch im entscheidenden Moment.
Zwei Stunden Bangen und Zittern, dann war der Jubel unbeschreiblich. Wegbegleiter, Freunde und Fans konnten ihr Glück kaum fassen. Gleich den ersten Matchball verwandelt Angelique Kerber zu ihrem ersten Grand-Slam-Triumph. Dabei wusste man hier ganz genau von den Fähigkeiten der 28-jährigen Kielerin. Ali Land holte als zweiter Vorsitzender des Vereins ihren Vater Slavomir und Familie 1988 zur TGD und kennt die talentierte Linkshänderin und ihre Qualitäten seit frühester Kindheit.
Unglaublich, ihr Kampfgeist hat sich wieder durchgesetzt. Es ist, ich glaube, ja, mit Worten gar nicht so schnell zu beschreiben, was da heute passiert ist und wie wichtig das ist fürs deutsche Tennis.
Hella Rathje betreute Kerber als Jugendwartin in Düsternbrook und konnte wie alle Anwesenden kaum fassen, was sich auf der Großbildleinwand im Clubheim abspielte.
Spannung pur, das war die tollste Werbung für den Tennissport. Ein Krimi auf dem Center Court. Glückwunsch Angelique, toll gemacht, immer weiter gekämpft. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so souverän immer wieder nach vorne kommt.
Trotzdem hat Rathje eine Erklärung für Angelique Kerbers Erfolg.
Ein sportbegeistertes Mädchen, was immer aus Eigenantrieb auf den Platz gegangen ist und nicht, weil Eltern dahinter stehen und sagen, du musst. Die immer, auch wenn sie keinen Spielpartner hatte, an die Wand gehen gespielt hat. Sie wusste schon früh, was sie wollte.
Auch Rudi Christmann, Jugendtrainer von Kerber, weiß von ihrem Willen zu berichten, der nicht immer unbedingt bequem sein musste.
Wenn sie so keine Lust hatte, dann ließ sie das die Trainer auch schon mal so spüren, nicht? Und dann war sie ein bisschen phlegmatisch und hatte so, heute würde man sagen, es ist nicht mein Tag heute, nicht?
Heute war es der Tag der Angelique Kerber. Der erste deutsche Grand-Slam-Sieg seit 1996 ist perfekt. Damals sorgten Steffi Graf, Boris Becker und Michael Stich für einen wahren Tennisboom in Deutschland. Sollte jetzt der Kerber-Effekt für einen neuen Schwung im Tennissport sorgen, würde man sich sicher nicht nur in Düsternbrook darüber freuen.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Was für ein Drama in Syrien. Seit 5 Jahren leidet die Bevölkerung unter dem Bürgerkrieg. Über 200.000 Menschen wurden getötet. 12 Millionen sind auf der Flucht, sagen die Vereinten Nationen. Und immer wieder sind in der Zeit Versuche gescheitert, den Konflikt zu lösen. UN-Vermittler Staffan de Mistura hat gerade erst wieder appelliert. Der beste Weg, sagt er, um der syrischen Bevölkerung wichtige Signale zu senden, ist nach Genf zu kommen.
The best way to actually discuss the implementation of important signals towards the population of Syria is to come to Geneva.
Gemeint sind die vorgesehenen Friedensgespräche in Genf. Die syrische Opposition hatte sich lange geweigert teilzunehmen, aber nun sitzt sie doch mit am Tisch. Und Hans-Jürgen Maurus findet das richtig.
Es ist ein kleiner Erfolg und doch so wichtig. Dem UN-Sondergesandten Staffan de Mistura ist es gelungen, ein Scheitern der Syrien-Gespräche bereits in der Anfangsphase zu verhindern. Das ist nicht viel, aber etwas. Denn die auf mindestens 6 Monate angesetzten Verhandlungen drohten zu scheitern, weil das größte Oppositionsbündnis mit einem Boykott drohte, falls ihre Vorbedingungen nicht erfüllt würden. 2 Punkte standen dabei im Vordergrund. Erstens ein Waffenstillstand und zweitens eine Aufhebung der Blockade jener Städte und Ortschaften, in denen die Zivilbevölkerung seit Monaten auf Hilfslieferungen wartet. Die Lage in diesen Gebieten ist dramatisch. Die Kriegsparteien arbeiten mit brutalsten Methoden. Bei Belagerungen werden Abschalten der Wasserversorgung und Hunger als Kriegswaffen eingesetzt, berichtete diese Woche eine UNO-Mitarbeiterin aus Damaskus. Wenn Kinder versuchen, an Brunnen Wasser zu schöpfen, werden sie beschossen. Schon aus diesem Grund hatte Mistura eine Prioritätenliste für die Genfer Gespräche erstellt. Eine Feuerpause und eine Aufhebung der Blockaden. Dass dies nur lokal und vermutlich temporär erfolgen wird, darf ihn nicht abschrecken. Jeder weiß, dass extremistische Gruppen wie der Islamische Staat oder die Al-Nusra-Front sich einen Teufel um Waffenstillstandsvereinbarungen zwischen der Regierung und dem Oppositionsbündnis scheren werden. Doch es geht um jene Gegenden, in denen die Islamofaschisten noch nicht die Kontrolle haben. Die Aufhebung von mindestens 14 Blockaden wäre das deutlichste Zeichen, dass die Genfer Gespräche tatsächlich für die verzweifelte Zivilbevölkerung in Syrien zumindest temporär ein wenig Erleichterung bringen würden. Es wäre gleichzeitig ein politisches Signal des guten Willens, das als vertrauensbildende Maßnahme weitere Schritte nach sich ziehen könnte. Die Betonung liegt auf dem Konjunktiv. Ob die Genfer Gespräche wirklich langfristig Erfolg haben können, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nicht nur die Delegationen kommen mit einer subjektiven Agenda nach Genf, auch ihre Hintermänner und jene Staaten, die das Assad-Regime oder ihre Gegner politisch und militärisch unterstützen, betreiben Machtpolitik hinter den Kulissen. Daher ist Skepsis mehr als angebracht. Nur wenn die syrischen Parteien zu der Erkenntnis kommen, dass das Blutbad und die Zerstörung der Heimat endlich beendet werden muss und kann, wird es die Langzeitlösung geben, die dem Weltsicherheitsrat vorschwebt. Übergangsregierung, neue Verfassung und Neuwahlen. Doch das ist Zukunftsmusik. Davor müssen harte Realitäten, Uneinsichtigkeit, Hass und der Glaube an eine militärische Lösung des Syrienkriegs überwunden werden. Eine Sisyphusarbeit. Der UN-Vermittler Staffan de Mistura ist nicht zu beneiden.
Der Kommentar im Echo des Tages von Hans-Jürgen Maurus. Trotz des Winters versuchen immer noch jeden Tag tausende Flüchtlinge nach Europa zu kommen, viele von ihnen übers Mittelmeer. Und das ist und bleibt lebensgefährlich. Heute ist wieder ein Flüchtlingsboot gekentert zwischen der türkischen Ägäisküste und der nur 8 Kilometer entfernten griechischen Insel Lesbos. Rettungskräfte befürchten, dass sich in dem Wrack des gesunkenen Bootes noch mehr Opfer befinden. Unser Korrespondent Wolfgang Landmesser fasst die Situation auf Lesbos in seiner Reportage zusammen.
Gerade hat der Mitarbeiter des UN-Flüchtlingshilfswerks die Meldung bekommen, dass sich wieder ein Boot der Südküste von Lesbos nähert. Die Helfer, die auf dem Ausblickpunkt von Katja gewartet haben, springen in ihre Autos und rasen los. Das passiert oft an einem einzigen Tag auf Lesbos. Es sind etwa 10 Kilometer von Katja bis zur Stelle, wo das Boot gelandet ist. Kein Schlauchboot wie üblich, sondern eine Art Ausflugsschiff, das auf Grund gelaufen ist, überladen mit rund 220 Menschen. Andere Helfer haben den Flüchtlingen bereits aus dem Boot und die Böschung hinaufgeholfen. Die freiwillige Astrid aus Rumänien war dabei. Sehen Sie, wie schlecht sie gelandet sind. Alle sind hier und da über die Felsen geklettert. Sie waren erschöpft und durchnässt, aber guter Stimmung. Vor allem wir Freiwillige waren besorgt. Eine andere Überfahrt Richtung Lesbos endete heute Morgen mit einer Katastrophe. Offenbar starben Dutzende Menschen, als ihr Boot vor der türkischen Küste gegen einen Felsen prallte. Außer dem Ausflugsschiff sind im Laufe des Tages mindestens 6 weitere Boote mit Flüchtlingen an der Südküste angekommen und einige im Norden von Lesbos. Die Aufnahmekapazität der Insel ist an ihre Grenzen geraten. Das liegt auch daran, dass die griechischen Fähren im Streik sind. Die Flüchtlinge müssen warten, bis sie nach Piräus fahren können. Und in den Übergangslagern wird es langsam eng. Täglich wagen hunderte Flüchtlinge die gefährliche Reise und oft entgehen sie dem Schlimmsten nur knapp, wie diese Frau aus Damaskus beschreibt. Die türkische Küstenwache hat versucht, uns zu stoppen. Sie haben uns umkreist und Wellen gemacht. Wir haben uns entschieden, weiterzufahren und sind angekommen, aber es war furchtbar und sehr gefährlich. Sie ist mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern geflohen. 1.800 Euro verlangten die Schlepper pro Person und überließen die Flüchtlinge dann ihrem Schicksal. Die Ankunft in Lesbos war überwältigend, erzählt sie. Ich musste aus tiefstem Herzen weinen, als ich die Küste gesehen habe, mein Mann genauso. Nicht aus Freude, sondern weil wir traurig sind, dass wir unser Haus, unsere Stadt, unser Leben zurücklassen mussten. Und das ist noch nicht die schlimmste Schleppergeschichte. Vor 10 Tagen, als es besonders kalt und stürmisch war, wurden die Plätze in den überfüllten Booten zum Schnäppchenpreis verkauft, sagt Boris Tscherschirkow, Sprecher des UNHCR auf Lesbos. Familien haben uns berichtet, dass sie einen 50% Rabatt bekommen hätten. Das zeigt, dass den Schmugglern Menschenleben komplett egal sind. Sie sind bereit, sie zu opfern und nur an ihrem Profit interessiert. Über 30.000 Menschen sind seit Anfang Januar auf Lesbos angekommen. Zum Vergleich, nur rund 720 Flüchtlinge waren es im Januar 2015. Die Hilfsorganisationen haben auf der Insel inzwischen eine Infrastruktur geschaffen, die ausreicht für die aktuellen Flüchtlingszahlen. Aber es ist damit zu rechnen, dass noch viel mehr Boote kommen, wenn es in ein paar Wochen Frühling wird.
WDR 5 und NDR Info mit dem Echo des Tages um gleich 18.43 Uhr. Die AfD ist mächtig im Aufwind. Meinungsumfragen sagen ihre bei einer Bundestagswahl bis zu 13% voraus. Umso mehr gerät in den Fokus, wofür die Partei steht. Die aktuelle Flüchtlingspolitik ist Wasser auf ihre Mühlen, sagen Demoskopen. Heute nun hat AfD-Chefin Frauke Petry erläutert, dass an deutschen Grenzen aus ihrer Sicht notfalls Schusswaffen gegen Flüchtlinge eingesetzt werden sollten. Die Reaktionen lassen nicht aus sich warten. Aus Berlin, der Grodenkirch.
Die Gewerkschaft der Polizei hat Petrys Vorschlag scharf zurückgewiesen. Kein deutscher Polizist würde auf Flüchtlinge schießen, stellte die GdP klar. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Radek sagte, wer ein so radikales Vorgehen vorschlage, wolle offenbar die Polizei instrumentalisieren. So etwas hatten wir schon einmal in der deutschen Geschichte und das wollen wir nie wieder, so Radek wörtlich. Auch die Bundestagsparteien reagierten empört. SPD-Fraktionschef Oppermann sagte, das erinnere ihn an den Schießbefehl der DDR. Mit ihrem Vorschlag mache die AfD-Chefin auf unerträgliche Art Stimmung gegen Flüchtlinge. CDU-Generalsekretär Tauber sagte, mit solchen Entgleisungen entlarve sich die AfD selbst als Ansammlung Ewiggestriger, denen Werte wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit nichts bedeuten. Die Grünen sehen den Vorschlag, von Schusswaffen Gebrauch zu machen, als Beleg, dass die AfD gefährlich ist. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, Petry offenbare die hässliche Fratze der AfD. Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Jan Korte, nannte die Aussagen der AfD-Chefin inhuman, verroht und antidemokratisch.
Jetzt nach Italien. Auch wenn das ja eigentlich Englisch ist, in Rom war heute Family Day. So haben die Organisatoren eine Großdemonstration genannt gegen ein Gesetz für homosexuelle Partnerschaften, das momentan im italienischen Parlament diskutiert wird. Die Liste der Gesetzesgegner ist lang. Auch die katholische Kirche hält wenig von der Gleichstellung homosexueller Partnerschaften. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Die Organisatoren waren zuversichtlich und haben sich für die größte Freifläche entschieden, die Rom für Demonstrationen zu bieten hat. Der Circus Maximus ist, wie der Name schon sagt, sehr groß, aber so groß. Laut Veranstaltern sollen 2 Millionen Menschen zur Demonstration gegen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften gekommen sein. An der Bühne unübersehbar ein Plakat: Die Familie darf nicht verschrottet werden. Das richtet sich gegen den Ministerpräsidenten. Matteo Renzi ist einst als Rottamatore, als Verschrotter, angetreten. Nun, so Simone Pilon vom italienischen Familienforum, plant die Regierung von Matteo Renzi, die Familie zu verschrotten.
Qualcuno nel nostro paese sta inquinando.
Es gibt jemanden in unserem Land, der verschmutzt, nicht nur die Erde, nicht nur die Luft. Irgendjemand verschmutzt den Menschen und die Familie. Gott sei Dank gibt es Menschen, die das gemerkt haben. Deshalb sind wir heute hier und sagen: Verschmutzt nicht die Familie. Die katholische Kirche trat bei dieser Demonstration kaum in Erscheinung. Die Bischöfe unterstützten den Protest, überließen das Podium aber engagierten Katholiken wie Simone Pilon. Für den Rechtsanwalt aus Perugia ist das Gesetz, das homosexuelle Partnerschaften Ehen weitgehend gleichstellen soll, eine Mogelpackung. Diese zivile Partnerschaft, die das Gesetz vorsieht, ist nichts anderes als die Homo-Ehe. Wir wissen, dass es sich, auch wenn es anders genannt wird, hier um eine richtige Ehe handelt. Der Europäische Gerichtshof wird nicht lange brauchen, um damit auch das Recht der Adoption und der Leihmutterschaft, also das Recht auf Elternschaft, zu verbinden. Und das verletzt die Rechte der Kinder. Unter die Demonstranten heute in Rom mischten sich auch Politiker aus Matteo Renzis Regierungskoalition. Einige Abgeordnete seiner demokratischen Partei und vor allem der Juniorpartner in der Koalition, die Mitte-Rechts-Partei NCD, sind gegen den Plan, homosexuellen Partnerschaften auch das Adoptionsrecht zuzugestehen, auch wenn sich das nur auf die leiblichen Kinder des jeweiligen Partners beschränken soll. Oppositionspolitikerin Giorgia Meloni fordert die koalitionsinternen Kritiker auf, die Regierung zu verlassen. Wenn man bei solch zentralen Fragen nicht einer Meinung ist, sollte man eine andere Wahl treffen. Die ohnehin schon schwer angeschlagene Glaubwürdigkeit bestimmter Politiker wird dadurch endgültig beerdigt. Doch Matteo Renzi, der selbst vor 9 Jahren noch gegen die Homo-Ehe demonstriert hatte, braucht die Stimmen der Regierungsmehrheit. Auch für ihn geht es um Glaubwürdigkeit, sagt Marilena Grassadonia vom Verband der Regenbogenfamilien. Renzi hat dieses Gesetz seiner Partei versprochen, als er zum Vorsitzenden gewählt wurde. Und er hat als erster von Adoption gesprochen. Wir warten darauf, dass er sein Versprechen hält. Vor einer Woche haben bereits in ganz Italien Befürworter des Gesetzes wie Marilena Grassadonia demonstriert. Den Protest heute im Circus Maximus beobachten sie kritisch. Das waren maximal 300.000 Menschen, die da zusammengekommen sind, sagt der Sprecher eines italienischen Schwulenverbandes. Die Behörden haben noch keine offiziellen Teilnehmerzahlen veröffentlicht.
Bei manchen Nachrichten, Informationen, Berichten fällt es schwer, sachlich zu bleiben. Hier ist so ein Thema. Es gibt wieder Missbrauchsvorwürfe gegen UNO-Soldaten. Sie sollten für Sicherheit sorgen und vergingen sich stattdessen an Schutzbedürftigen. Französische und georgische Soldaten sollen in der Zentralafrikanischen Republik Kinder sexuell missbraucht haben. Der Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen zeigt sich heute entsetzt. Aber das wird nicht alles sein können angesichts der Vorgeschichte. Utz Dräger erzählt sie.
März 2013. Die Zentralafrikanische Republik befindet sich in Aufruhr. Menschen sind auf der Flucht, suchen in behelfsmäßigen Lagern Schutz. Der Grund? Ein Putsch, der zum Bürgerkrieg führt. Die Konfliktlinien verlaufen zwischen muslimischen und christlichen Rebellen, die jeweils morden, brandschatzen und vergewaltigen. Die wahren Motive sind politische Interessen. Es ist ein weiterer Putsch in der Geschichte der Zentralafrikanischen Republik. Es geht um Macht und Geld. Meist übernimmt die nächste Clique, um von den Reichtümern des Landes zu profitieren. Das Machtspiel kostet allein in den vergangenen 3 Jahren rund 5.000 Tote. Fast 1 Million Menschen befinden sich auf der Flucht. Wir können nicht behaupten, dass uns massenhaft begangene Gräueltaten bestürzen, wenn wir davor zurückschrecken, sie zu verhindern, so UN-Generalsekretär Ban Ki-moon im UN-Sicherheitsrat Anfang 2014. Unser Engagement, Zivilisten zu schützen, ist nur so bedeutsam wie der tatsächliche Einsatz von politischen, militärischen und finanziellen Mitteln, den wir erbringen, um die Menschen zu schützen. Unsere Verantwortung ist klar. Wir müssen für die Menschen der Zentralafrikanischen Republik einstehen. Im Laufe des Jahres 2014 stoßen immer mehr UN-Blauhelme zu den Truppen Frankreichs und der Afrikanischen Union in das Land. Für den UN-Einsatz für Zentralafrika sind heute über 10.000 Soldaten dort aktiv. Dass ausgerechnet Sie, die gekommen sind, um die Bevölkerung zu schützen, nun verantwortlich sein sollen für neue Gräueltaten und Leid und sich gerade an den Schwächsten, Kindern, vergangen haben, sorgt auf den Straßen der Hauptstadt Bangui für Ratlosigkeit und Wut. Ihre Mission in der Zentralafrikanischen Republik ist es, Frieden zu bringen. Aber sie haben nur mehr Probleme verursacht. Diese ernsthaften Vergehen ziehen die Rolle der Vereinten Nationen als Friedensstifter in den Schmutz. Die Bevölkerung wird beginnen, ihren Einsatz abzulehnen. Schon vor den schweren Vorwürfen, Sex für eine Flasche Wasser, für ein kleines bisschen Essen von Minderjährigen und absolut schutzlosen Menschen zu erpressen, sah man die ausländischen Truppen im Land mitunter kritisch. Unterschiedlichen Truppenkontingenten wurde Parteinahme im Bürgerkrieg vorgeworfen, deren Regierungen, dass sie eigentlich nur ihre Position an den reichen Rohstoffvorkommen des Landes sichern wollen. Die immer neuen Enthüllungen bestärken ein Grundgefühl, das viele Menschen in der Zentralafrikanischen Republik schon länger mit sich tragen. Diese Mädchen, die missbraucht wurden, es geht doch nicht allein um sie. Es geht um das ganze Land. Das ganze Land wird missbraucht. Jenseits des sexuellen Missbrauchs werden wir hier alle ökonomisch missbraucht. Und zwar gut organisiert. Es ist gut organisierter Diebstahl. Das ist organisiertes Verbrechen.
Hier ist WDR 5 und NDR Info mit dem Echo des Tages. Iowa. Dieser US-Bundesstaat liegt ziemlich mittendrin in den Vereinigten Staaten, in den USA. Iowa ist knapp halb so groß wie Deutschland, hat aber nur 3 Millionen Einwohner. Bekannt ist der Staat eigentlich nur für 2 Dinge. Für Fried Butter, das ist ein Stück frittierte Butter am Stiel. Kein Witz, gibt's wirklich auf Volksfesten. Und was auch regelmäßig existiert in Iowa, sind die US-weit ersten Vorwahlen. Immer dann, wenn ein neuer Präsident gewählt werden soll im November. Also berichtet Susanne Heberer aus Washington, laufen in Iowa momentan die dazugehörigen Fernsehdebatten.
Großer Bahnhof beim Nachrichtenkanal CNN. Die Bewerber um die Spitzenkandidatur für das Präsidentenamt stellen sich in vielen Fernsehdebatten den Fragen von Journalisten und Zuschauern. Und Bernie Sanders, der bislang unbekannte Senator aus Vermont, geht auch gleich zur Sache. Wir nehmen uns die Regierung zurück von einer Handvoll Millionäre und bauen eine lebendige Demokratie, sagt Sanders. Politprofi Hillary Clinton zieht derweil die Frauenkarte.
I think being the first woman president would be quite a change from the presidents we've had up until this point, including President Obama.
Den Ausbau dessen, was Obama angefangen hat, zumindest innenpolitisch, da sind sich beide einig. So ganz ist noch nicht klar, wie sie ihre Ziele umsetzen wollen. Bei Donald Trump, dem Republikaner mit den höchsten Umfragewerten, ist das nicht anders. Trotzdem lieben ihn seine Fans. Er hält sich für den besten von Gott geschaffenen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Auf komplizierte Fragen hat er einfache Antworten. Wie schützen wir uns vor zu vielen Einwanderern aus Mexiko? Wir bauen eine Mauer, Leute. Was machen wir gegen die Terroristen des Islamischen Staates? Wir bomben sie weg. Muslime lassen wir erst gar nicht rein ins Land. Und wenn einer einen Polizisten erschießt, dann gibt's die Todesstrafe, okay?
I will be the greatest jobs president that God ever created. We have to build a wall, folks.
I would bomb the shit out of them.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Anybody killing a police officer, death penalty. It's gonna happen, okay?
Doch nicht allen Republikanern gefällt der Ton von Trump. Ted Cruz, der fromme Senator aus Texas, holt bei den Umfragewerten auf. Er stand dann auch im Mittelpunkt der letzten Fernsehdebatte der Republikaner, an der Trump nicht teilnahm. Ihm passte die Moderatorin des konservativen Fernsehsenders Fox nicht. So verlief die letzte TV-Debatte vor den Wahlen im Bundesstaat Iowa relativ entspannt, obwohl sich Ted Cruz sehr um den Trump-Faktor bemühte.
Let me say, I'm a maniac, and everyone on this stage is stupid, fat and ugly.
Lassen Sie es mich so sagen. Ich bin besessen und jeder hier auf der Bühne ist dumm, fett und hässlich.
Now that we've gotten the Donald Trump portion out of the way.
So, damit haben wir die Trump-Nummer hinter uns. Der gab zeitgleich auf seiner Alternativveranstaltung das Opfer. Wer schlecht behandelt wird, der muss sich wehren, riet er seinen Fans. Natürlich wurde auch diese Veranstaltung im Fernsehen übertragen von CNN, dem traditionell den Demokraten zugewandten Sender. Donald Trump mischt sie eben alle auf.
Ja, mal gucken, ob Donald Trump dann im Endeffekt wirklich Kandidat der Republikaner wird. Wir bleiben da dran im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt der Sport. Den grandiosen Erfolg von Tennisspielerin Angelique Kerber bei den Australian Open haben wir ja zu Beginn der Sendung schon thematisiert. Aber das war beileibe nicht alles im Sport. Christian Schulze ist bei mir im Studio. Wir reden mit der über die Fußball-Bundesliga. Das aktuelle Spiel VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV steht nach 25 Minuten 0:0. Wer durfte denn am Nachmittag jubeln?
Na, Borussia Dortmund zum Beispiel. Der BVB hat sich zwar schwer getan im Heimspiel gegen Aufsteiger FC Ingolstadt, am Ende aber durch Tore von Topstürmer Pierre-Emerick Aubameyang mit 2:0 gewonnen. In dem Spiel gab es gleich mehrere strittige Schiedsrichterentscheidungen. BVB-Trainer Thomas Tuchel zeigte sich als fairer Sportsmann und sprach deshalb von einem glücklichen Sieg.
Ja, auf jeden Fall, ist klar, weil es ein unstrittiges Abseitstor, mit dem wir heute das Spiel zu unseren Gunsten dann wohl entschieden haben. Die anderen beiden Szenen finde ich nicht so klar. Ich finde, dass beide Szenen so entschieden werden können, ohne dass man von einer Vollentscheidung spricht. Aber wir haben natürlich Glück, dass sie so ausgelegt werden.
Damit hat Dortmund zumindest bis morgen Nachmittag nur noch 5 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter München. Die Bayern empfangen morgen 1899 Hoffenheim. Jubeln durfte auch Leverkusen. Bayer siegte im Heimspiel gegen Hannover 96 mit 3:0 und hat damit die Abstiegssorgen der Niedersachsen weiter verschärft. Für Hannover war es die zweite Niederlage unter dem neuen Trainer Thomas Schaaf und die 96er bleiben damit Schlusslicht in der Tabelle. Leverkusen ist jetzt Vierter. Ein irres Spiel gab es in Bremen. Hertha BSC führte bereits dort mit 3:1 und musste sich am Ende doch mit einem 3:3 begnügen. Ein gefühlter Sieg für Werder nach dem Rückstand. Der Meinung ist auch Bremens Torschütze Finn Bartels.
Ich glaube, so sollten wir es auch heute sehen, dass wir nach diesen Rückständen wieder zurückgekommen sind und uns hier wirklich den Punkt noch erarbeitet, erkämpft haben. Und da muss man auch zufrieden sein mit dem Punkt, auch wenn wir nachher dann nach dem 3:3 noch mal mehr wollen. Aber nach dem Spielverlauf, glaube ich, ist es ein gewonnener Punkt.
Nach einer turbulenten Woche hat auch Schalke 04 Grund zum Feiern. Die Königsblauen siegten bei Aufsteiger Darmstadt 98 mit 2:0. Und das 5. Ergebnis von heute Nachmittag, der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt trennten sich 0:0. Aktuell läuft, wie gerade schon berichtet, das Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV. Dort steht es weiterhin 0:0.
Also schön, wenn Leute jubeln können, die Fans und die Spieler und die Vereine. Jubeln konnten heute auch viele Deutsche im Wintersport. Ja. Wer hat da denn für Furore gesorgt?
Allen voran die Rodler. Nathalie Geisenberger hat sich vor gut einer Stunde bei der WM am Königssee zum 3. Mal in Folge den Sieg gesichert. Auch die Doppelsitzer Tobias Wendel, Tobias Ahlt haben ihren Titel verteidigt. Für die Olympiasieger ist es der 4. große Titel in Folge. Vom Königssee berichtet Florian Hecht.
Müde, aber zufrieden absolvierten Deutschlands neue Handballhelden ihren letzten öffentlichen Auftritt vor.
Das ist nicht Florian Hecht. Dann machen wir weiter. Den nächsten Sieg hat auch Kombinierer Erik Frenzel in Seefeld geholt. Der Olympiasieger gewann auch den 2. Wettbewerb beim Saisonhöhepunkt und hat die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Und auch Skirennläuferin Viktoria Rebensburg durfte heute jubeln. Trotz zweier fehlerhafter Läufe landete sie beim Weltcup-Riesenslalom im slowenischen Maribor auf Platz 1. Es war der 2. Saisonsieg für die Deutsche.
Und der sich da vorgedrängelt hat, der hat über Handball geredet. Darüber sollten wir ja nochmal sprechen. Absolut. Morgen stehen ja die deutschen Handballer im Finale. Sie können Sportgeschichte schreiben. Wie sind die Chancen?
Also dieser jungen deutschen Mannschaft ist definitiv alles zuzutrauen nach dem bisherigen Turnierverlauf. Gestern dieser knappe Sieg im Halbfinal-Krimi. Gegner Norwegen hat er in der Nacht den Protest dann auch wieder zurückgezogen. Und damit steht das Finale für morgen. Deutschland gegen Spanien. Und wenn jetzt alles läuft, dann hören wir Thorsten von Wege. Der berichtet nämlich aus Krakau.
Müde, aber zufrieden absolvierten Deutschlands neue Handballhelden ihren letzten öffentlichen Auftritt vor dem großen Finale gegen Spanien. Beim offiziellen Medientreffen der beiden Finalisten versprühten die Wolf, Dahmke, Fäth und Co. Selbstbewusstsein und erklärten den Spieß gegen die Iberer, die den Deutschen im bisherigen Turnier beim 29:32 zum Auftakt die einzige Niederlage beigebracht hatten, diesmal umdrehen zu wollen. Dennoch gilt die spanische Handballarmada als Favorit, segelten die Stars von der iberischen Halbinsel in den letzten Jahren doch oft von Erfolg zu Erfolg. Einen Europameistertitel jedoch konnten die Spanier trotz dreier Finalteilnahmen noch nie entern und das, so hat sich die deutsche Mannschaft um Kapitän Carsten Lichtlein geschworen, soll auch so bleiben.
Ja, und wenn das klappen würde, wäre es für die deutschen Handballer der erste Titel seit dem Gewinn der Heim-WM 2007 um 17.30 Uhr. Geht es morgen los.
Und wir alle fiebern mit. Christian Schulze, eingeschlossen mit dem Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.